wir sind Freaks. Freaks, die uns dem Produkt verschrieben haben und realisiert haben, dass nebst Vanillaschokolade, nebst typischen Gassata, wie man das in Italien, wie man das von Italien her kennt, haben, dass da eben sehr viel mehr möglich ist und dass die Grenzen von Gelato, vom Sorbetto in keiner Art und Weise ausgesteckt sind.
Wir sind hier in der Gelateria, der ersten Gelateria di Berna. Wir haben den Gast da, der das alles erfunden hat mit seinen Geschwistern, warum das Bern überhaupt Glasse essen kann, der Hans-Martin Hadin Amrain. Merci, dürfen wir hier reinschauen.
Bitte, bitte.
Und wir haben etwas Historisches gesehen, auch Quentin, nämlich die Warteschlange, die am Boden angezeichnet ist, wo es keine Leute hat. So kennt man das ja gar nicht.
Genau, wir waren überrascht gewesen, wobei es ist nicht ganz verwunderlich, draußen ist etwa wie viel Grad sein. Es regnet ein bisschen und noch nicht ganz 10 Grad. Oder? Also die kommen auch dann schon noch.
Magst du dich noch an den ersten Tag erinnern, wo ihr eure allererste Gelateria hier aufgetan habt?
Ja, das ist verrückt. Das ist, ich meine, ich bin ja Vater von zwei Gielen. Aber der Tag, wo wir Cella aufgetan haben, der ist irgendwie eingebrannt. Das klingt noch so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen brutal. Aber der ist ein bisschen hart eingebrannt wie die Geburtsdaten von meinen Gielen.
Also das Datum ist auch noch genau, oder?
Ja, das ist wirklich, das ist der 12. August 2010. Wir sind primär ja einfach mal, zuerst bist du mal brutal nervös, was, ob alles klappt, ob überhaupt jemand kommt. Und ich habe mich sehr gut besinnen, dass man wirklich halt auch, wie das so üblich ist, bis zur letzten Minute noch irgendwelche Birnen eingeschraubt haben.
Jetzt haben wir vorhin die Schlangen angesprochen. Ist das von Anfang an gerade von 0 auf 100 so gelaufen? Oder hättet ihr auch ein bisschen kämpfen am Anfang, bis es mal in Betrieb ist, also in Gang ist gekommen?
Ich glaube, durch das, dass wir wirklich eine Art in diesem Quartier relativ schnell, das ist jetzt ein kleines Buschfeuer für ausbreitet. Oh, da ist eine Gelateria. Unsere Gelateria. Die Langasse hat so quasi von unserer Gelateria geredet. Das ist ja immer noch ein bisschen so. Es ist ihre Gelateria. Ist das effektiv vom ersten Tag an, haben wir einfach immer ein bisschen Gelato verkauft. Und die Idee war ja ganz eine andere. Die Idee war, dass mein Bruder, eigentlich so ein bisschen Fabrik-Lädeli-mässig. Er produziert hinger. Wir haben verzweifelt versucht, irgendwie jeder himmeltraurigen Pizzeria unsere Gelato zu verkaufen. Quasi gastromässig. Das hat die wenigsten natürlich angebissen. Aber das war eigentlich die Idee, dass wir dort Gelato produzieren. Und wenn mal sich jemand da hinger verirrt in den Innenhof, dann kann der Milch schnell aufhören zu produzieren. Schnell führen die Portion rausgeben und dann wieder hinger weiter produzieren für Gastro.
Das hat überhaupt nicht funktioniert.
Nein, das ist wirklich, aber das ist ja das Schöne, das ist der Wahnsinn gewesen. Ich habe mich gut besinnen, als wir dort um 9 Uhr am Abend zugetan haben. Und die Vitrine war einfach geplündert. Die war einfach leer gewesen. Eine Riesenfreude, David, da, Susanna ebenfalls. Nummer 1 ist einfach bleich da gestanden. Der Mich, der genau gewusst hat, dass er jetzt eine Nacht lang nachproduzieren muss. Schon nur für die Vitrine. Und dass er am nächsten Tag irgendwie, dass wir am nächsten Tag etwas ändern müssen. Sprich, unser erster Business Case Change oder unser erster grosser Change Management, das haben wir echt schon nach 12 Stunden offen haben müssen machen in dieser Nacht.
Aber das Ganze ist in der Garage, hat das ja angefangen. Und du schaffst das mit den Geschwistern und deiner Frau, gell? Hat da jeder so seine klare Rolle, oder?
Ja, es ist. Erstens war es wirklich eine Garage gewesen. Also, wo wir da schauen konnten, ist dort ein alter Opel Kadett drin gestanden, ein roter, wunderschön. Und unsere Verteilung in dieser Öffnungszeit ist eigentlich fast eine perfekte Kompetenzverteilung gewesen, wirklich mit der Susanna, die einerseits juristisch sehr viel eingebracht hat. Das gibt es halt doch mit Gesellschaft gründen, mit irgendwelchen Verträgen unterschreiben. Das gibt relativ schnell am Anfang gerade einen grossen Bunch von juristischen Sachen, wo je besser man die macht am Anfang, desto ruhiger kann man es dann auch angehen. Ist nicht immer wieder in Feuerwehrübungen. Dave und ich, die sicher so die treibenden Rädchen waren, mit irgendwie weitergehen, endlich mal etwas zu Boden bringen, all die Ideen, die wir schon haben, quasi gedreht, jetzt endlich mal etwas zu Boden bringen. Der Michael, wirklich so von der Pike auf die Gelato quasi Manufaktur geführt hat, also sich mit den Rezepten hat auseinandergesetzt. Es ist eigentlich eine perfekte Kombo gewesen. Und das ist sicher auch das, was uns nach wie vor ausmacht, dass wir irgendwie das Glück haben, dass jeder so seine Stärken hat, die wir auch kennen. Es hat aber jeder seine Schwächen, die wir genauso kennen.
Ich weiß nicht, was dir gelegt, Claudia, ich würde es noch recht schwierig finden, mit meiner, also mit meiner Schwester zusammen ein Business zu machen. Hat es bei euch nie irgendwie, oder ist das nie schwierig gewesen bei euch? Hat das immer geklappt?
Es ist wirklich, das ist ganz ein heikler Punkt, meine Geschwister, die etwas am Laufen zu behalten. Weil ein Geschwisterte kannst du nicht einfach austauschen. Ein Geschwisterte kann, nicht irgendwie, kann auch nicht sich aus der Verantwortung stellen. Oder ein bisschen schwieriger. Er wird dann denken, ja, nein, jetzt kann doch meine Blüte oder ich kann doch die einfach nicht im Regen stehen lassen. So geht es zu der Susanna, die nicht mehr im Regen stehen kann. Also man ist auf der Beinacht verbunden und weiss, wenn ich jetzt da Ja sage, wenn wir jetzt da zusammen das irgendwie loslegen, dann werden wir mit größter Wahrscheinlichkeit recht lang das miteinander machen. Auf der anderen Seite kennen wir eben unsere Schwächen. Wir können sehr, sehr impulsiv diskutieren, was natürlich auch wieder manchmal noch schwierig ist. Das macht man nicht mit Externen. Da würde man die Worte wählen, da würde man ganz vorsichtig. Und die Eskalationsstufe geht ganz langsam auf, bis dann vielleicht man irgendwann mal laut werden würde. Denkst du mit Brüdchen und mit Frau, da macht es einfach von Anfang an, ist die Eskalationsstufe die oberste, oder? Du bist allein, du bist völlig falsch. Das ist irgendwie ich sehe das nicht so. Und das ist einmal mehr wieder, es wird persönlich. Das Gute ist, dass man, wenn das eine Externe wäre oder wenn das eine Person wäre, die nicht aus der Familie wäre, die würde ja gehen. Die würde einfach dort den Bettel herschmeissen und sagen, weißt du, die sind einfach Löhle. Und ihr habt keine Art und Weise, wie mit Leuten umgehen. Das würde man auch berechtigen und würde einfach gehen. Und das können wir nicht. Und tun wir nicht, wie ich es vorhin erzählt habe. Also man rauft sich eigentlich immer wieder zusammen und hat vielleicht durch das, dass man eben sehr schnell eine hohe Intensität in die Diskussion erreicht, eigentlich auch schneller ist man wirklich im ehrlichen Ergebnisbereich, im Zielbereich der Diskussion. Und ist vielleicht sogar ein bisschen schneller mit Entscheiden fällen, die wirklich auf echte Beobachtungen und nicht irgendwie noch so ein bisschen glättet und noch ein bisschen gefärbt daherkommen, sondern es ist bei uns eigentlich immer 1-zu-1 blanke Fakten.
Aber so wirklich so zum Richtigen, es gibt ja, vielleicht kennt ihr die noch, die Latziga-Brüder, die beiden Beachvolleyballer, die haben scheinbar nachher am Schluss nicht einmal mehr zusammen geredet, sind nur noch zusammen spielen. So weit ist es dann von bei euch noch nicht gekommen, oder? Also, dass es wirklich irgendwie mal eine Zeit hat gegeben, dass gar nicht mehr gegangen.
Beziehungen verändern es schon. Das ist so. Ich glaube, die Latziga-Brüder haben natürlich durch das Kompetitive, durch immer wieder Niederlagen und auch wieder so quasi die Olympia-Qualifikation, ist schon noch ein eine andere Situation als bei uns, wo wir irgendwo, wenn wir mal ein Match verloren haben, haben wir es irgendwie können wieder gut machen. Es ist nicht irgendwie darum gegangen, die Olympia-Qualifikation ist im Eimer oder die Medaille ist fort, die man unbedingt hat wollen, sondern wir hätten die Medaille bei uns probiert, man auf eine andere Art zu erreichen. Darum vielleicht nicht ganz so heikel die Ausgangslage, wie das, sagen wir, bei Sportlern, Brüdchen oder Schwestern oder Familie ist. Aber es hat die Beziehung verändert, unter uns, definitiv.
Und Beziehung, eben, da kommt mir euer Vater in Sinn, den du mal hast erzählt. Der hat immer so Ideen gehabt, gell? So Geschäftsideen, und hat euch irgendwie angesteckt mit ein bisschen Flow so zum Teil. Kannst du da zwei, drei Beispiele geben, was er Alben hat erzählt?
Ja, David und ich haben schon ein paar Mal diskutiert, dass auch so unsere Motivation, mal etwas an den Boden zu bringen, mal etwas wirklich aufzustellen, dass das vielleicht ein bisschen aus dem herauskommt, dass mein Vater wirklich ein Flair hatte mit guten Ideen. Wohlverstanden, ich habe vier Geschwister, die waren fünf Kinder. Mein Vater hatte gar nicht Zeit, neben dem Job noch so grosse Flausen zu dreschen. Aber er ist immer wieder gekommen. Das eine war ein Zeltplatz. Oh, da gibt es irgendwo im Sensegebiet, das kann ich mich noch gut besinnen, einen Zeltplatz zum Kaufen. Mehr Feuer und Flamme, hey, weißt du, ich helfe, ich helfe den Kiosk führen, ich tue Rasenmähen, all das, einfach so das lustige Zeug, das man sich so vorstellt, ich tue Beschilderung machen, ich freue mich, oh, der Kinderspielplatz, da müssen wir unbedingt den Kinderspielplatz machen. Also es war irgendwie, wir waren Feuer und Flamme gewesen, das hat natürlich die Fantasie angeregt, wir haben in Kürze, das hat einen Nachttisch gebraucht und wir haben den Zeltplatz eigentlich auf Vordermann gebracht. Er hat ihn dann nicht gekauft. Und, ich habe mich ein zweites Beispiel besinnen von vielen, wo er irgendwo ist darauf aufmerksam gemacht wurde, dass so eine richtig schöne, gut gelegene Dorfbeiz zu Kilter zum Kaufen wäre. Die Linde, wirklich grandios positioniert, schöner Vorgarten. Und dort ist es gerade wieder ab. Also, selbst meine Mutter hat dort sich noch verstiegen, die sonst sehr, sehr eher auf Bremse gestanden ist, hat sich dort verstiegen und gesagt, also so Salatsoßen, das mache ich euch für das. Also in diesem Stil.
Was hast natürlich, du gemacht? Weißt du noch?
Ich glaube, ich wäre dort in dem Moment als Kind, hätte ich glaube, primär probiert, wirklich einfach im Service zu machen. Ich wäre auch irgendwie hoffentlich Chef des Service geworden.
Ja, ich sehe schon. Ich
minderjährig haben. Aber irgendwie mit dieser Aussicht, das ist dann natürlich auch nicht cool. So hat es wirklich immer wieder, haben wir halt zur Nacht am Tisch, die recht grosse Truppe, 7 Leute, immer haben wir Diskussionen gehabt, Pläne geschmiedet. Ein paar Pläne haben wir ja selber durchgezogen. Wir Kinder dann schon im Voraus, also bevor wir die Gelateria eröffnet haben.
Was denn?
Beispielsweise haben wir mal die schon fast altruistische Idee gehabt, man sollte auf dem Land, wo verstanden, Müllendorf zwischen Bern und Thun gelegen, mit dem Postauto, weiss der Teufel weit weg, es ist wirklich weg. Man sollte eigentlich das Kino aufs Land bringen. Und zwar nicht einfach nicht irgendein Kino, sondern wirklich gutes, anspruchsvolles Kino. Und so haben wir angefangen mit einem Filmfestival, das Kilter, man stellt sich das vor. Für einen 10er Eintritt haben wir ein Znachtboten, das irgendwie zum Film passt. Das ist also von asiatisch über afrikanisch zu weiss der Teufel was oder auch deutsch. Irgendwann haben wir einen deutschen Film gezeigt. Boten plus immer noch ein Konzert oder eine Vorlesung. Boah. Ganz lustige Zeug. Wirklich,
ganzes Abendprogramm für einen 10er.
Wirklich ein 10er, ein Abendprogramm. Das Verrückte war, dass die Dorfbevölkerung vielleicht jeder Zeit ist von diesem Dorf gekommen. Der Rest waren unsere Freunde aus der Stadt Bern. Das ist so ein bisschen die Ernüchterung aus dem Projekt. Aber dort haben wir natürlich sehr viel gelernt. Dort haben wir auch gewusst, wie wir aufeinander zählen können. Dass wir einander wirklich nicht hängen lassen und dass wenn jemand etwas sagt, dass es dann wirklich auch klappt und dass es einen Scheich ausreisst, wenn irgendetwas nicht funktioniert.
Jetzt eben nach der Langasse ja die weiteren Filialen gekommen, Marzili, Breitrein, Fischer-Mettali und dann noch in Zürich, oder? Jetzt zwei. Und das Bern ist, glaube ich, auch noch eine. Die eine habe ich vergessen.
Ja, Bayerli, glaube ich.
Genau. Ist das echt immer klar gewesen, dass es so einen Ausbau weht? Oder hat sich das einfach so ergeben mit den Jahren?
Nein, das war überhaupt nicht klar gewesen. Ich glaube, die Gelateria ist ja sogar am Anfang, das muss man vielleicht auch noch sagen, der Sattler ist vom Gedanken, die Kaffeebar Sattler, die da in der Mittelstrasse mehr oder weniger über den Innenhof dazugehört. Viele Leute haben ja das Gefühl, es ist ein und das Gleiche. Der Sattler, ist gedanklich früher entstanden. Und innerhalb des Konzepts des Sattler hat man gesagt, hey, wir müssen irgendwie Gelato, wir müssen auch Glassen anbieten. Und dann Susanna, die eben quasi Freunde aus Verona hatte, hat früher gesagt, hey, wir müssen, das ist ein super schönes Produkt, wir müssen irgendwie den Sattler müssen dort Gelato machen. Und niemand von diesen 12 Freunden, die der Sattler da mit, das ist eine kleine Genossenschaft, der Sattler, ist wirklich darauf angekumpelt. Worauf dann ich und Susanna und der David, Dave, gefunden haben, hey, weißt du, dann machen wir es irgendwie, das machen wir irgendwie sonst, selber, halt nebendran. Also es ist eigentlich ein Abfallprodukt vom Sattler, könnte man fast sagen.
Jetzt 2021 kommt überhaupt die dritte Filiale in Zürich, oder?
Haben wir einen ganz spannenden Ort, aber wie gesagt, es ist ganz heikel von irgendwie Expansion. Wir reden nie von Expansion. Es sind eigentlich immer Begegnungen mit Leuten. Leute, die etwas an uns herantragen. Jetzt in Zürich beispielsweise das Zollhaus. Das ist die Wohngenossenschaft Kalkbreite, die sehr, sehr viel darüber nachdenkt, wie man eine Überbauung lebendig gestaltet, durch Mist gestaltet, auch wirklich vom Aspekt ausgeht. Man sollte an einem Ort wohl sein. An einem Ort ist man wohl, wo man irgendetwas kann, arbeiten, leben, Kultur, Essen, Trinken am Schluss. Und so probieren sie eigentlich ihre Überbauungen, die sie von der Stadt Zürich jeweils überkommen, auch wirklich aufzubauen. Und die Kalkbreite Genossenschaft ist, wo wir Bruttbacher Platz haben, auf das erste Mal, ist das wirklich, das ist so die erste Reaktion von den Zürchern. Wow, der Bruttbacher Platz, jetzt ist es eine Piazza. Jetzt ist einfach wirklich eine Gelateria, ein blöder kleiner rosa Schriftzug, Gelateria di Berna, hat den Platz, den Käseplatz, wo vor kurzem noch einfach vor allem eine Durchgangsstrasse war, zu einer Piazza verwandelt. Und das hat denen extrem Eindruck gemacht, darum sind die ganz früh, ich glaube, das ist irgendwie zweiten, dritten Tag von der Gelateria Bruttbacher Platz gewesen, wo die auf uns zukommen. Oh, sie hat das Projekt. Und sie wollen irgendwie dort das Feeling, die Piazza, dass irgendwie sich treffen, dass mit einem Gelato löffeln, miteinander ins Gespräch kommen, dass Freundschaften aufbauen, Kollegen pflegen. Das wollen sie dort auch, einfach als Qualität für eine Überbauung, für ein Quartier. Und wir sind sofort darauf angekumpelt und das war nicht gesucht gewesen. Also wir haben in dem Sinn nicht irgendetwas wie einen Expansionsplan. So, jetzt tun wir irgendwie das Feld Westschweiz, wollen wir jetzt beachern. Überhaupt nicht. Es sind einfach immer irgendwie Begegnungen, Menschen, die sympathisch sind, die mit einem Projekt daherkommen oder mit einem Läden daherkommen. Der Mattenhof ist klassisch auch so einer, wo man irgendwie nicht kann Nein sagen kann. Und dann so weit, dass es dann plötzlich halt eine Eröffnung gibt.
Es ist nicht geplant, jetzt irgendwie eine dritte Stadt im Visier hättest oder so, überhaupt nicht einfach. Oder,
es wird sich
kommen.
Es müsste sich wirklich ergeben. Wir haben, aber natürlich schon unterdessen schon so ein paar Kontakte, auch sympathische Kontakte. Oder einfach Freunde, die uns das stecken und dann plötzlich ergibt sich das. Es sind so Sachen in petto, wir müssen uns fast ein bisschen davon abgrenzen, manchmal, dass wir nicht irgendwie zu allem Ja sagen, weil wir sind zu klein und wir wollen ja nicht irgendwo in dem Sinn die Strukturen gross verändern im Moment, als dass wir irgendwie eben da so eine Development-Abteilung, Market-Research-Abteilung, wo wird sich jetzt in welchem Standort und sind da die Parameter, die man so für eine Gelateria müsste haben, sind die wirklich gegeben? Das ist alles, gibt bei uns eigentlich ist aus dem Bauch entschieden,
Eben, der Bruttbacher Platz ist doch das beste Beispiel. Dort war nichts gewesen. Niemand hat jemals, der einen Management-Schuh gemacht hat, dort eine Gelaterie aufgetan. Und dann macht er das Feld von hinten auf oder geht dort her und dann hat es Leute.
Ja, ist jetzt vielleicht, also so viel würde jetzt nicht, so viel Lorbeeren würde jetzt uns nicht verteilen, aber es ist sicher
so ein
Change Agent. Es kann durchaus etwas auslösen. Im Mattenhof ist natürlich die Situation auch wieder ein bisschen so, es hat ein Plätzchen nebendran oder vis-à-vis. Es hat einen Spielplatz, einen wunderschönen Spielplatz, geht über die Strasse. Es hat einen Stegen, es hat ein kleines Vorplätzchen. Das Lädeli ist charmant, das Haus ist alt. Das ist schon so, ich glaube, das Bauchgefühl, wenn diese Sachen stimmen, das ist relativ schnell gefasst.
In Zürich waren ja nicht ganz alle einverstanden mit eurer Filiale, gell? Da habt ihr auch seid ihr Opfer von Vandalen geworden?
Nein, es ist einfach eine schwierige Situation in Zürich. Zürich so kompetitiv ist unterwegs, ist so spannend, wie Zürich unterwegs ist, was Gastro anbelangt. So, wir haben unglaublich viele so begnadete Projektler schon getroffen in Zürich, sei das Weinkaffee, sei das der ganze Geroldsgarten. Die Leute, die dort dahinter stecken, das ist bemerkenswert, dass die für eine Energie, für eine Dedication haben. Genauso dedicated ist auf der anderen Seite sind auch Leute, die sagen wir, der Gentrifizierung eben kritisch gegenüberstehen. Und das äußert sich dann auch in Zürich deutlicher. In Bern ist das sicher noch etwas anderes, weil da weiss man, wir haben hier eine Garage auf, es ist etwas Kleines, wir tun den Quartier auf, wir sind weder im Bahnhof, noch sind wir im Westside, noch sind wir in der Spittelgasse, geschweige denn irgendwie in einem Wankdorfzentrum, wir sind wirklich einfach so Quartiergeschichten. Darum hat man das hier, glaube ich, schon verstanden, dass wir da nicht irgendwie so ein Gentrifizierungstreiber sind, auch wenn man durchaus kann darüber streiten, ob es eben ihr Folge, ihre Reaktion darauf aber so Gentrifizierungsgeschichten auslöst. Und das sind wir sehr kritisch.
Ich habe das Gefühl, jetzt steht doch in der Wohnungsinserat Nein von einer Cella, oder nicht?
Ja, ich habe das einisch, ehrlich gesagt, einisch hatte ich so ein Wohninserat oder ist es ein Wegezimmer gewesen.
Fühlst du dich ein bisschen bauchpinselt schon?
Du, im ersten Moment effektiv denkst, es war etwa das gleiche gewesen wie der eine Tannenbaumverkäufer, der am Breitschplatz nicht hat. Normalerweise ist der dort in Mosserstrasse, weil sie die dort irgendwie am Auflochen waren. Hat er geschrieben, es sei auf dem Stauffacherplatz, nein, hat Gelateria di Berna ein grosses Transparent gemacht, wohlverstanden, ein riesen Transparent mit unserem Brand, für nur einfach für sie Weihnachtsmarkt. Da bist du am ersten Moment natürlich bauchpinselt, effektiv. Aber dann kommt eben sofort schon der Gedanke, ja, ist das jetzt, da tun wir uns kritisch damit auseinandersetzen, ist das jetzt irgendwie, tun sie jetzt eine Wohnung, die in der Nähe von der Gelateria ist, im Quartier, probieren sie jetzt da noch 100er mehr Miete rauszudrücken. Und da sind wir voll in dieser Gentrifizierungsdiskussion. Aber auf einem Niveau, wo ich finde, müssen wir uns nichts vorwerfen, weil das, was wir da bringen in ein Quartier, ist doch sehr viel Qualität, ist doch sehr viel Treffpunkt, sind positive Aspekte. Und das auf die Waagschale, die zwei Rechtsgüter auf die Waagschale geworfen, sehe ich uns definitiv noch nicht an einem Ort, wo man sagen müsste, jetzt fahren sie ein, machen irgendwelche Office draus und vertreiben Kleingewerbler. Das ist es nicht. Wir sind ja meistens die, wo irgendein Gewerbe, das abgesäbelt ist, dann irgendwo wieder belebt mit einem Kleingewerbe.
Oder so ein bisschen wie die Publi-Beichtstation, die neben der Wohnung ist. Oder einfach so wirklich very, very nice to have.
Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, ja mal nicht einmal 1 Gehminute vor Marzili-Filiale gehen. Also, man ist immer ein bisschen verantwortlich für meinen Babyspeck. aber dort ist mir auch aufgefallen, die Klasse, die bei euch seit Ewigkeit, eben, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Gentrifizierung, oder eben, es kostet immer, die Kleine kostet 3,50 und die Grosse kostet 5 Franken seit Ewigkeit. Und wenn ich aber denke, ja, mit euren Schlangen vorne dran, könntet ihr echt viel mehr hösten. Ist das nie, hat mich das nie überlegt?
Doch, so Sachen überlegt man sich manchmal schon, aber nicht lang. Und nicht ernsthaft. Man tut sich manchmal ausmalen, wie es wäre, wenn wir jetzt einfach würden, und das würde vielleicht sogar klappen für ganz kurze Zeit, wenn wir jetzt einfach irgendwie so Fantasiepreise, wie das in Zürich oder an anderen Orten verlangt wird für Gelato Artigianale, wohlverstanden, wenn wir das würden machen. Dann würden wir, glaube ich, wirklich, das würde lustig aussehen auf dem Papier, eins vom Jahr. Aber es wäre nicht nachhaltig. Es wäre definitiv nicht nachhaltig aus dem Geschäft heraus. Wir sind unterdessen doch mit über 20 Festangestellten unterwegs. Wir wollen denen ein Vertrauen geben, dass das nicht irgendwie Arbeitsplätze sind, die hire and fire sind. Und jetzt läuft es halt nicht mehr so gut, jetzt brauchen wir ein bisschen weniger, sondern es soll wirklich langfristige Perspektiven noch bieten. Und spätestens, wenn man an diesen Teil denkt, wissen wir müssen sehr, da müssen wir vorsichtig sein. Lieber wirklich die Marge, die wir rausholen, ein bisschen tiefer behalten. Es ist eine ehrliche Marge. Wir haben immer noch genug Reserven, für das, wenn eine Vitrine aussteigt, wie es jetzt da an der Mittelstrasse passiert ist letzte Woche. Die hat dann 4'000 Franken gekostet, den Kompressor zu ersetzen. Das Geld müssen wir verdienen, das müssen wir parat haben, ohne dass die Vitrine aussteigt. Man muss daran denken, oh du, Michel, könntest du nicht mal auf einen Monatslohn? Weißt, wir würden dann schauen, dass den nächsten Monat nachzahlen oder könnten wir den abrattern. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht in diesen Bereich hineinkommen. Und dann länge die 3,50 und die 5 Franken für die grosse Portion länge. Und das ist ja lustig, wie das in Zürich aufgenommen wurde. Die haben ja zuerst wirklich das Gefühl gehabt, mit Spinnen. Unterdessen haben die meisten Gelaterien nachgezogen und
sind
in dem Sinn auch oben runtergekommen. Ja.
Ja, ich kann mich erinnern, eins in New York habe ich für eine Kugel Kohlenglasse 9 Dollar gezahlt. Und ich habe mit dir darüber geredet. Und du hast nachher dort so ein bisschen angetönt, ja, das New York, das würde ich auch noch gelusten. Was ist aus diesem Plan geworden? Ja, nicht wegen dem Geld, einfach
mal, nur wegen Geld. Wo du dann gesagt hast, wir könnten für unsere, also für unsere kleine Portion, aber wir haben in dem Sinn zwei Gusti drauf tischen, wir könnten eigentlich 18 Dollar verlangen. Wenn wir Reisen machen, wo das noch möglich ist, und wo ich sogar beruflich auch viel unterwegs war in New York. New York ist schon eine Wahnsinnsstadt. Die kann immer belämmern, die kann immer wirklich die kann die Sicht trüben, dass man einfach das Gefühl hat, hey, ich will einfach mal da leben. Ich will mal ein halbes Jahr in New York, ich will da eintauchen. Und zwar nicht einfach als Tourist das Zeug abklappern, sondern ich will hier leben, ich will ein Teil sein von dieser Stadt. Schon nur der Lou Reed, wenn man dem zulässt, wie er in New York ist unterwegs war. Also all diese Sachen, das sind so Fantasien, die man dann hat. Es wäre schön, mal zu sagen, Dave, das nächste halbe Jahr bist du in New York, schaust du dazu, ich schaue dann übernächstes Jahr dazu. Und wir hätten so quasi ein bisschen wie eine Abwechslung zu Bern oder zu Zürich. Aber es könnte mal der Fall sein, dass wir einfach so Spinnereien machen und wir sind bekannt für Spinnereien, dass wir irgendetwas durchziehen, so wie wir auch schon mal darüber gesponnen haben, dass wir eigentlich ins Herz von Gelato, also auf Italien, müssen gehen. Wir müssten eigentlich die eigene Gelateria di Berna in Italien können, aufstellen. Eine witzige Idee, die aber, ja.
Apropos Spinnereien, wenn wir so auf die Gusti kommen, was habt ihr da also? Also es hat ja immer ein, zwei, die einfach so irre sind. Gestern, als ich gegangen bin, hatte es. Was habe ich jetzt probiert? Rande Wasabi?
Öpfelbeterli? Ich glaube, Surampfer hast du auch gerade nicht mehr. Die hast du verpasst, als du gestern bist gegangen. Ja,
doch, es hat noch gehabt.
Ja,
hinter mir ist Ursula Weiss gestanden, die unbedingt Surampfer wollte. Sie haben es aussen nicht angeschrieben.
Rüblikuchen hat er auch mal gehabt.
Rüblikuchen. Balsamico habe ich nicht genommen. Balsamico. Aceto, Balsamico mit etwas. Also, wie passiert das? Die Geschmäcker, wie kommen wir auf die Geschmäcker?
Wir sind Freaks. Freaks, die uns diesem Produkt verschrieben haben und realisiert haben, dass nebst Vanille, Schokolade, Giocolato, nebst typischen Gassata, wie man das in Italien, wie man das von Italien her kennt, dass da eben sehr viel mehr möglich ist und dass die Grenzen von Gelato, vom Sorbetto, in keiner Art und Weise ausgesteckt sind, was sie könnten sein. Und das paart mit dieser Neugier und mit dem eigentlich permanent jede Sinne offen behalten. Und das passiert halt auf Spaziergängen. Das kann effektiv auf Wanderungen. Man läuft im Tessin an einem Kakibaum vorbei, weil die Kaki, die wirklich wie Christbaum kugeln, da an einem leeren, blattleeren Baum hängen. Und denkt, hey, was passiert mit denen? Und man sieht plötzlich einen Boden, die überall liegen, nimmt eine, es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn von der Textur her, es ist aber auch von Süße richtig, also wirklich, ich weiss der Teufel was, für Öchseln gerade in diesen Früchten. Und dann passiert es, es hat die wilde Kacke. Plötzlich trifft man jemanden, der die sogar gegen sammeln, der weiss, dass die Bauern die eigentlich nicht mehr brauchen oder die Landeigentümer und die sammeln und man kommt ins Gespräch und tack, bumm, gibt es bei uns halt wilde Kacke in der Vitrine.
Hat da mal etwas nicht funktioniert oder geht quasi alles, kann man alles zu einer Glasse verarbeiten fast?
Ja, also es gibt schon Leute, die die Grenzen auf eine Art oder in eine Richtung immer wieder neu ausstecken, wo mir nicht mithelfen. Irgendwie die ganze Geschichte Muttermilch-Gelato. Das ist auch noch die auch ein bisschen ethische Fragen, die da damit auftauchen. Aber es gibt auch sensorische Grenzen. Ich kann mich lebhaft erinnern, wie wir im Frühling, wo wir auftauchen im März, es ist noch schwierig, dann wirklich die Saisonalität zu bringen, um nicht einfach nur ein Giocolato, was auch immer drin zu haben, sondern wirklich die Saisonalität eine Art ein bisschen zu beweisen. Und da ist im März halt einfach, wenn man auch wieder durch den Wald spaziert, ist die Ramsere, der Bärlauch, ist Wahnsinn. Und dann kommen natürlich sofort auf die Hände, der Bärlauch, das ist ja wirklich, es ist im März das Ding. Und da haben wir wirklich probiert und es ist einfach, es ist und bleibt eine Art ein Abklatsch von einer Kräuterbutter. Haben wir nicht müssen verwerfen.
Aber es hat so gedacht, ist das so ein Knoblauch, so ein Knoblauch-Geschmack.
Dort hört es eben irgendwie bei uns ein bisschen auf. Das würde nicht aufhören, wenn man an Zwischengang Sorbetti oder Zwischengang Gelati denkt. Dort hört es nicht auf, aber das sind wir im Moment noch nicht.
Das klingt so ein bisschen wie Harry Potter. Die haben doch auch Tafeln, die nach Nasenböckel und irgendwie Pfeffer und so schmecken. Oder es geht so ein bisschen in die Richtung. Okay, das lassen wir jetzt Bäterli an, Bärlauch. Mm. Was ist denn deine persönliche All-Time-Lieblings-Gusto?
Eine Suppe Inglese. Das kommt sehr schnell. Die Suppe Inglese ist schon nur eine Tatsache, wie lange man hatte, wirklich eine gute Suppe Inglese herzubringen, das Rezept zu bekommen und auch selber eben herzustellen. Es ist für mich so ein bisschen, wenn man von Harry Potter schon redet, es ist für mich so der Zauberspruch für einfach mich, aber wirklich in Sekundenbruchteilen auf einer Piazza in Italien zu katapultieren. Es ist der Geschmack, es ist die Textur, es ist für mich Suppe Inglese. Aber ich bin einer der wenigen. Vielleicht ist es ein paar noch schon aufgefallen, die Suppe Inglese ist bei uns eigentlich fast immer in der Vitrine. Das hat primär mit mir zu tun. Das ist so einer von diesen Wahnsinns-Husarenakten. Meine Brüder und auch Susanna tun mich immer wieder darauf challengen, ob ich echt spinne. Also die Suppe Inglese
ist Glück. Immer aber voll.
Ich brauche die. Das ist vielleicht
also du nimmst quasi täglich ein Glas? Oder wie ist dein Glassenkonsum eigentlich?
Ja, ich nehme schon täglich Gelato, aber unterdessen natürlich sehr auf eine Qualitäts... Jetzt klingt jetzt nach Ausrede, aber so Qualitätskontrolle. So ein bisschen degustieren, Texturen abchecken, schauen, wie entwickelt sie sich in die Vitrine. Wie reagieren die Leute? Ich bin auch regelmässig hinter der Vitrine und es nimmt mich Wunder, wie die Leute darauf reagieren. Feedbacks unmittelbar, Applaus oder nicht, das ist das Schöne an unserem Produkt. Also ich nehme täglich, ich würde sagen, so im Rahmen von einer grossen Portion ist drin. Ja.
Also eine Zupa und eine andere.
Also der Löffel Zupa fällt, glaube ich, wirklich nie. Der fällt, glaube ich, nie. Der ist wirklich, also, wenn man von Qualitätskontrolle redet, ist die Zupa in Gläsern höllen eng begleitet.
Super, ich muss ja mal probieren. Hast du dich auch schon mal in die Schlange gestellt vor einer Filiale? Oder?
Ja, habe ich auch schon. Habe ich wirklich auch schon. Und zwar sind wir dort wirklich sehr, sehr demütig unterwegs. Wenn wir ein Gelato wollen, einfach als Gast, oder wenn wir Gäste haben, sagen, komm, wir gehen Gelato nehmen, dann setze ich mich wirklich in die Schlange. Weil ich es falsch finde, irgendwo das Privileg rauszunehmen, einfach nebendurch zu gehen, weil es eine Schlange hat. Und spätestens, wenn die Schlangen noch hinten drin sind, wo man sowieso immer, es wird mir sowieso immer ein bisschen geschmuch, weil Kinder 4 Stunden auf ein Gelato warten. Ich finde das ganz schlimm. Ich bin nach dran, auch irgendwie das Migro Raketen kaufen und dann auf dem Mac führen, die Vitrine wenigstens eine Rakete zu verteilen. Es ist wirklich etwas, wo mir immer das Herz bricht. Und dort irgendwie nebendurch vordrängen, das gibt es nicht. Aber es passiert sehr häufig, dass ich mich in die Schlange quasi setze und merke, weißt du, ich kann helfen. Und dann gehe ich einfach führen und nehme den Schurz und die Kappe und probiere schnell den Peak zu brechen. Weil es ist definitiv noch nie unser Ziel gewesen, irgendwie mit Schlangen ein Marketing zu betreiben. Was ja Teil Gelaterien machen.
Was mich jetzt noch Wunder nimmt, du hast ja zeitweise auch Hilfe geholt, um eben die Geschmäcker zu entwickeln von dieser Niki, die vom Restaurant Schön Grün. Jetzt hast du sogar einen Sternenkoch im Haus. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Simon Apotelo?
Der Simon ist ein Wahnsinnstyp. Ich habe ihn kennengelernt in einem gemeinsamen Projekt, wo wir etwas wollten erreichen, das wir dann nicht erreicht haben. Also wir haben eine Pacht angestrebt von einem Betrieb in Bern, wo uns unglaublich, unglaublich fasziniert hat. Und es ist immer noch ein bisschen
wenn wir keinen Namen nennen.
Doch, da kann das durchaus. Das ist das Gender Mätteli, das wir wirklich entwickeln auf die Art, wie wir das Gefühl hatten, nachhaltig wäre und nicht sich irgendjemand verbrannt. Item. Ich habe dort Simon kennengelernt als eine stilsichere, aber vor allem sehr, sehr bescheidene Person. der zwar sehr genau weiss, was er für Stärken hat, was er für Kenntnis, was er kann. Das weiss er sehr genau, aber bis er das irgendwie durchschimmert und bis er das sogar durchblicken lässt, das geht recht lang. Er lässt wirklich das Gegenüber mal ein bisschen wirken. Und das ist sehr sympathisch. Die bescheidene Art, aber doch auch die verbindliche Art, das Besessene schon fast, das Interesse, die Neugier, die unbrochene Neugier bei ihm, das ist ja auch so Attribut, wo auf uns eigentlich auch zutreffen. Darum habe ich von Anfang an gewusst, der passt zu uns. Wir können keine Plotterie brauchen. Wir können nicht irgendwie einen Selbstdarsteller in unseren Reihen auffahren. Das ging irgendwie nicht. Es braucht eine Person, die bescheiden ist, die aber die Neugier, die Freude am immer weitergehen in sich mitträgt. Und das ist ein Glücksgriff. Das ist einer von den ganz schönen Aspekten. Es gibt ja immer eben die Kehrseite von der Medaille. Wenn das mit dem Zehnten nicht geklappt hätte, hat jetzt das für uns geklappt. Für mich ist das ein riesiges Geschenk und zeigt eigentlich, dass es so, wie es kommt, eigentlich am Schluss immer gut ist. Ich hoffe, dass das für Simon dereinst auch so aussieht, dass er in 5 Jahren zurückgeschaut hat. Weißt du, das ist eigentlich perfekt.
Was hat er denn schon erfunden? Also was hast du von ihm probiert, wo du denkst, das hat Potenzial?
Er ist nicht lange dabei und hat schon Ausrufezeichen gesetzt. Ein Joghurt-Variegato Öpfelbäterli. Also das, was wir vorhin erwähnt haben. Öpfelbäterli, das ist einfach 1 zu 1. Es wäre niemand in den Sinn gekommen, außer Simon in dem Moment. Und dass er aus dem quasi Sensorikkreis raus bereits im Patisserie-Bereich tätig war, ist ja das eine, aber dass er jetzt irgendwo im Gelato übersetzt, im Gelato-Bereich auch schon seine Schlüsse zieht, seine Verbindungen macht und was könnte wo mit dem richtigen Aspekt noch ein Gelato abrunden, spannend machen. Das ist eines von seinen ganz grossen Stärken. Und die hat er jetzt beispielsweise mit dem Öpfelbäterli, der eingeschlagen ist. Also die Leute finden die grossartig, auch wenn sie am Anfang so ein mit Respekt hinter den Bäterli gehen. Also es ist ja wirklich nicht auf der Hand. Und sofort aber merken, hey, das ist einfach logisch. Das ist nichts anderes als logisch, konsequent weiterdenkt über einen Öpfel, was einem Öpfel fehlt, zusammen mit einem Frischjoghurt. Das Möpfelfeld, da könnte Peter eben genau der Aspekt sein.
Also ich glaube, das ist die nächste und super in Gläser, die ich bestellen werde.
Genau,
und du,
Quentin? Jetzt ist 12 Uhr, habe ich gesehen, jetzt können wir Glas essen.
Eigentlich haben wir noch mal Ausrede gebraucht, damit endlich 12 Uhr ist und wir das können aufnehmen hier, für eine Cella zuvorderst in die Schlange reindrängen. Nein, merci vielmals. Ich glaube, wir könnten noch lang plaudern. Merci vielmals für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg und natürlich ganz einen heissen Sommer.
Ja, heissen, befriedigenden, aber einen, wo man sich hoffentlich gleich wieder umarmen kann oder wo man kann reisen kann.
Oh ja,
auf eine Gurte kann.
Oh ja, gerne, das nehmen wir auch.
Das ist fast vordringlicher bei mir.
Gut, merci vielmals.
Merci
und,
dir.
Merci, liebe euch. Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Zuhören. Und viel Spass in der Schlange von Gelateria, falls ihr es demnächst mal irgendwo arbeitet.